Am Telefon wird begrüßt Eugen Zentner. Sei gegrüßt.
Hallo Marcel.
Du wendest dich mit einem neuen Buch an die Öffentlichkeit. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich erstmal vorstellen. Du bist 1979 geboren. Erzähl mal ein paar Worte über deine jungen Jahre.
Ja, geboren bin ich in der Sowjetunion, in der damaligen Sowjetunion. Heute heißt das Land Transnistrien. Wir sind dann 88 in der Zeit der Perestroika nach Deutschland übergesiedelt als sogenannte Russlanddeutsche. Und dann wuchs ich in Darmstadt auf, habe dort also meine Jugend verbracht und bin dann nach Leipzig gezogen, um Philosophie und Germanistik zu studieren. Noch während des Studiums bin ich dann nach Berlin gezogen und dort lebe ich bereits seit 17 Jahren. Und ja, das ist sozusagen mein biografischer Werdegang.
Wie hast du dann angefangen zu publizieren? Du hast geschrieben, habe ich gelesen, zum Beispiel für die dpa, für den Musikexpress.
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich schon angefangen habe, während des Studiums als Texter zu arbeiten. Also ich habe immer wieder nebenbei geschrieben, auch an eigenen literarischen Texten, die natürlich als Entwurf in der Schublade landeten. Aber während des Studiums fing ich schon an, mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Später dann auch während meiner Promotion auch ein paar Texte für diverse Portale geliefert. Und nach der Promotion, das war 2016, fing ich bei der dpa an, als kleiner Redakteur. Und fing an, für die dpa zum Beispiel Filmrezensionen zu schreiben, für den Musikexpress, für andere Filmportale. Und so fing es dann an.
Das ist auf jeden Fall interessant. Transnistrien geboren. Wie viel hast du von dem Land eigentlich noch mitbekommen?
Ja, noch viel.
War ja erst dann.
Ich war 9 Jahre alt. Ich bin ja dort zur Schule gegangen, bis zur 2. Klasse. Und habe, wie gesagt, die ersten 9 Jahre dort schon miterlebt. Das war ja noch damals die Sowjetunion, das sozialistische System, aber auch die Armut mitbekommen, die schweren Verhältnisse, in denen man lebte. Und ich war auch einmal dort, 2006.
Das ist das einzige Mal seitdem. Ganz interessant, weil Transnistrien ist ja dieser abgespaltete Teil von Moldawien, der heute auch noch pro-russischer ist, wenn man das so sagen kann, also russischer, etwas industrialisierter wie das übrige Moldawien, was ja eher so ein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet ist. Und da gibt es ja auch viel Gerangel in der aktuellen Zeit. Du bist dann Darmstadt aufgewachsen, hast dann in Leipzig studiert. Was sind da für Empfindungen, wenn du heute kurz sagen müsstest, die Wessis und die Ossis, was sind da so große Unterschiede? Du hast ja alles erlebt.
Ja, man kann das, glaube ich, nicht so differenzieren. Wessis und Ossis, das sagt man jetzt in Deutschland. Die Sowjetunion will ich jetzt nicht als Ossi bezeichnen. Da gibt es generell einen kulturellen Unterschied, weil es da schon mal eine andere Sprache gibt. Und natürlich auch eine andere kulturelle Tradition. Im Großen und Ganzen sind die Russen oder alle, die früher zur Sowjetunion gehörten, vielleicht etwas leidenschaftlicher, würde ich sagen, oder auch melancholischer teilweise, also emotionaler. Wenn man das auf einen Begriff bringen wollte, könnte man sagen, dass sie alles ein bisschen intensiver machen.
Das ist natürlich schön gesagt. Aber trotzdem, Darmstadt zu Leipzig?
Ach so, Darmstadt zu Leipzig. Ja, Leipzig war damals, das waren die Nullerjahre, im Auftrieb. Die Unterkünfte waren günstig, viele Häuser standen leer. Man hatte noch das Gefühl, dass es dort noch sowas Unerforschtes gibt, dass man Ruinen findet, ja, dass noch nicht alles so schick ist wie im Westen eben. Und auch ein gewisses Freiheitsgefühl, jedenfalls hatte man das Gefühl.
Wie hast du dich politisiert? Sagen wir mal, so richtig fing es an mit der Corona-Zeit, aber davor?
Davor war ich nicht politisiert. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt politisiert bin. Ich schreibe zwar über Themen der Zeit, die natürlich auch politisch angehaucht sind, aber ich würde nicht sagen, dass ich politisiert bin. Ich interessiere mich natürlich schon für Politik, schreibe auch für den Kontrafunk die Nachrichten. Davor war ich noch weniger politisiert. Ich habe zwar auch hin und wieder die Tageszeitung aufgeschlagen, aber ich war sagen wir mal, leidenschaftlich nicht wirklich dabei. Und das lief so alles so ein bisschen im Hintergrund.
Aber wie hat das dann bei Corona eingeschlagen, dass du dann auf jeden Fall mehr in den Vordergrund getreten bist? Du hast ja ein Buch geschrieben über Kunst und Kultur in dieser Zeit und auch ein Buch Corona Schicksale. Das sind ja jetzt noch Bücher, die vor dem Neuen kommen, über das wir gleich reden.
Ja, richtig. Das Sachbuch beschäftigt sich mit der alternativen Kulturszene, die in Reaktion auf die Corona-Politik entstanden ist. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, für dpa tätig, unter anderem auch für Weltfernsehen, und schrieb auch schon Kulturartikel, sei es Rezensionen oder Berichte. Und ich wollte dann, als die Corona-Krise losging, auch abbilden, was in der Kultur los ist. Also gibt es da Stimmen, die kritisch sind? Das war meine Frage und wollte darüber schreiben. Das habe ich dann auch getan. Und zunächst mal für das Portal Rubicon, heute heißt es Monova. Und nach ein paar Beiträgen entschloss ich mich schließlich, einen eigenen Blog aufzubauen. Und so habe ich dann nach und nach immer mehr Künstler kennengelernt oder die haben sich an mich gewandt und dann schrieb ich über sie. Größtenteils waren es natürlich Newcomer, also Künstler, die ihre Kunst hobbymäßig betrieben und es dann auch ein bisschen professionalisieren wollten im Zuge der Corona-Krise und die auch in ihrer Kunst die Corona-Politik kritisieren wollten. Und so habe ich angefangen, über verschiedene Künstler zu schreiben. Das war aber mehr auf die Kultur bezogen. Ne? Und den Akzent legte ich schon auf die künstlerische Verarbeitung der Krise. Und im zweiten Buch, das du erwähnt hast, Corinna Schicksale, da habe ich mich tatsächlich dann auch als Literat versucht. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich schon während des Studiums ein paar Texte schrieb. Und zu dem Zeitpunkt, also während der Corona-Krise, hatte ich das Bedürfnis, auch selber die Corona-Krise literarisch zu verarbeiten. Und ich hatte wirklich ein großes Thema, weil die Corona-Politik mich ja wirklich auch emotional berührt und auch aufwühlte. Und das war dann der Beweggrund.
Warst du damals bei Demonstrationen mit dabei?
Ja, genau. Also vor allem auf der ersten großen in Berlin am 1. August, da ging es auch los. An dem Tag herrschte eine ungeheure Euphorie, weil alle sahen, wie groß die Menge der Maßnahmenkritiker eigentlich ist. Und auch ich war natürlich voller Euphorie und wollte dann auch irgendwas machen. Da entstand auch die Idee, über die Kultur zu schreiben.
Wie endete denn dann das Engagement für die, sagen wir heute, Mainstream-Medien?
Ich arbeite ja generell als Freischaffender. Insofern war das auch kein Problem. Beim Musikexpress lief das sowieso irgendwann aus. Bei der dpa habe ich noch ein halbes Jahr gearbeitet während der Corona-Krise und dann endete es auch, allerdings wegen einer anderen Angelegenheit. Und bei Weltfernsehen konnte ich das einfach nicht mehr ertragen und hörte dann auch zum Jahreswechsel auf. Das war 2021, weil ich da wirklich in der Redaktion sein musste und mitbekam, wie die Kollegen dachten, wie sie darüber berichteten. Und das war dann irgendwann mal nicht zu ertragen. Zumal es ja dann auch einen Maskenzwang gab und nach meiner Zeit ja auch noch den Impfzwang. Also man konnte die Redaktion, glaube ich, nur betreten, wenn man geimpft war. Und dazu kam es bei mir gar nicht, weil ich, wie gesagt, schon vorher aufhörte und es ein Stück weit antizipierte.
Du bist jetzt beim Kontrafunk tätig. Wo würdest du selbst den Kontrafunk denn einordnen?
Politisch meinst du dieses Rechts-Links-Schema, oder?
Ja, politisch, aber auch von der Medienwirksamkeit.
Ah ja, das ist natürlich ein konservatives Medium, das sagt es ja auch selber, bürgerlich konservativ in der Haltung, würde ich sagen. Sonst würde ich sagen, dass es ein sehr professionelles Medium ist, mit einer großen Wirkung, mit einer großen Reichweite. Ich bekomme auch selber immer wieder angenehme Rückmeldungen. Ich finde auch thematisch, dass es breit aufgestellt. Das ist nämlich auch nicht so einfach, immer wieder neue Gesprächspartner zu finden. Und das gelingt dem Konterfunk ganz gut, wie ich finde.
Jetzt gibt es ein Gedichtband. Das ist ja wieder was ganz anderes. Wir hatten vorhin gehört von dir, du bist nicht politisiert. Ich versuche es jetzt aber trotzdem mal mit dem Gedicht Kriegstüchtig ein paar Zeilen daraus. Tüchtig sollen alle sein, tüchtig in der Kunst des Krieges, groß sich denken, bloß nicht klein. Und ein weiteres Zitat: Neu zu denken wird verlangt, Menschlichkeit ganz abzuschaffen. Reife, sagt man, wird erlangt, nicht mit Reden, nur mit Waffen. Unpolitisch finde ich das nicht.
Ja, natürlich. Der Gedichtband bezieht sich natürlich auf die gesellschaftspolitischen Ereignisse der letzten Jahre. Der Band thematisiert in gewisser Weise die Krisenzeit seit 2020 und die damit einhergehenden Veränderungen. Es geht dann natürlich auch um Themen wie Aufrüstung, um Entwicklungen wie beispielsweise Bargeldabschaffung, um staatliche Kontrolle. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich überhaupt nicht politisiert bin, aber das politisiert klingt für mich immer so ein bisschen nach Aktivismus. Und
Ja.
das bin ich nun auch nicht.
Das würde ich von mir auch nicht sagen. Also das ist dann schon was anderes. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man die Dinge anspricht, wird man ja schon ein Stück weit aktiv. Warum hast du Gedichtform gewählt?
Das ist, sagen wir mal, eine Entscheidung als Literat. Ich versuche jedes Buch etwas anders zu gestalten in der Form. Das erste Buch war, wie gesagt, ein Sachbuch. Das zweite war ein Kurzgeschichtenband. Nun ein Gedicht. Und das Buch, das ich jetzt schreibe, wird ein Roman. Ich versuche formal ein bisschen zu experimentieren und die Themen oder das, was gerade passiert in Gesellschaft und Politik, insbesondere gesellschaftlich, auch irgendwie formal anders auszudrücken. Das ist jetzt mein Anliegen als Literat. Deswegen auch die Gedichte. Also einige Gedichte sind ja schon während der Corona-Zeit entstanden.
Ja, welche Themen brennen dir denn derzeit am meisten unter den Nägeln?
Am meisten vielleicht natürlich die Meinungsfreiheit bzw. deren Rückgang, die Überwachung, die staatliche Überwachung und Kontrolle, das beschäftigt mich, glaube ich, am meisten, macht mir, glaube ich, am meisten Sorgen. Ich kann vielleicht sagen, was ich im Roman verarbeite, der ja als nächstes erscheint. Da geht es auch so ein bisschen um die Veränderung der letzten Jahre und um die Unzufriedenheit im Land. Also mit wem man nicht spricht, dann stößt man auf unzufriedene Menschen. Unzufrieden sind sie aufgrund verschiedener Dinge. Und oftmals ist auch der Wunsch dabei, das Land zu verlassen, also auszuwandern. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen. Alle wollen entweder auswandern oder haben schon darüber nachgedacht oder haben schon getan. Auch selbst ich habe schon darüber nachgedacht, insbesondere während der Corona-Jahre. Aber das ist ein Thema, das irgendwie omnipräsent ist. Und das möchte ich ebenfalls literarisch verarbeiten.
Wo würdest du denn hinwollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe zwar darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich würde doch hier bleiben. Mag ich auch. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, auszuwandern. Aber wenn, wäre es, glaube ich, die Schweiz.
Ah, je.
Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich ja auch schreibe. Und meine Leser sind nun mal im deutschsprachigen Raum. Und insofern müsste ich mich auch irgendwo entweder in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland aufhalten. Ne?
Ja, man muss ja auch sagen, der Kontrafunk kommt ja auch aus der Schweiz.
Ja, die Macher sind dorthin gezogen, richtig. Aber gut, die Mitarbeiter sitzen überall.
Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Und bei den Kriegen muss man am Ende sagen, die kommen zu den Verursachern zurück. Also die Möglichkeit, dass diese dann irgendwann an die Tür klopfen, die ist auch gegeben.
Ja.
Ein bisschen Zynismus von mir. Du hast es schon gesagt, Roman, demnächst beim Kontrafunk. Wie oft kann man dich dort wann hören und wo kann man dein Buch sich bestellen, wer das machen möchte jetzt?
Ja, hören kann man mich fast täglich. Ich schreibe die Nachrichten, aber ich spreche sie nicht. Ich habe einen Sprecher immer. Heute laufen sie zum Beispiel, ich glaube, zur Stunde. Und die Bücher bestellt man am besten beim Verlag selbst. Das ist der Massel Verlag in München. Dazu kann ich vielleicht auch was sagen, warum es besser ist beim kleinen Verlag. direkt zu bestellen.
Bitte.
Als über den Handel. Die etablierten Verlage, die bringen keinen kritischen Titel. So viel haben wir festgestellt in den letzten Jahren. Aber es sind kleine Verlage entstanden, die durchaus Bücher mit kritischem Inhalt publizieren. Die können aber nur überleben, wenn die Leute die Bücher kaufen. Aber da kann man auch schon vieles falsch machen. Wenn man zum Beispiel ein Buch über den Handel kauft, dann ist es immer ein Kauf über den Großhandel. Denn die Einzelhändler, also der kleine Laden um die Ecke, der kauft das Buch dann beim Großhändler. Und in Deutschland gibt es 3. Aber bei so einem Kauf muss der Verlag 50% Rabatt gewähren, ob er will oder nicht. Das heißt, er hat nur 50% der Einnahmen und davon geht schon mal ein großer Teil an Auto, Druck, Marketing, Layout. Da bleibt kaum was hängen. Wenn man also kleine Verlage unterstützen will und möchte, dass sie weiterhin kritische Bücher verlegen, dann sollte man direkt bei ihnen bestellen.
In diesem Fall beim Marcel Verlag, das ist in München, Eugen Zentner. Wir spielen jetzt noch einen Titel deiner Wahl, ein sehr schönes Lied, da freue ich mich sehr drauf. Bitte kündige es an.
Von Diana Washington?
Diana
Washington, genau. This Bitter Earth.
Eugen Zentner, ich danke dir.
Ich danke dir, Marcel.
This Bitter Earth. Well, what the fruit it bears. What good is love? That no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Lord, this bitter earth. Yes, can be so cold. Today you're young, too soon you're old, but while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call, and this bitter earth so bitter after all.
Da unsere Erde geschunden, eine der größten Zynismen unserer Tage, ist alles zum Thema Klima. Bundesumweltminister Schneider, SPD.
Das ist richtig.
Stellt die Klimabilanz für 2025 vor. Es berichtet die Tagesschau. Man meint, Klimaschutz würde auf der Stelle treten. Schreibt allen Ernstes, vor allem Verkehr und Gebäude lassen den Ausstoß klimaschädlicher Gase steigen. Der Weg zur Klimaneutralität bleibt ambitioniert. Die Entwicklung würde stagnieren. Die Werte gingen nicht zurück. Am größten zurück gehen sie bei der Industrie. Sorgenkinder, Gebäude und Verkehr. Man sieht einen Grund am schleppenden Umstieg auf Elektroautos und weiter verbreiteten Heizen mit fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl. Wenn Sie mich fragen, geisteskranker Wahnsinn. Wer sowas schreibt, hier mit Klarnamen, Dominik Hebestreit vom ARD Hauptstadtstudio, hat jeden Bezug zur Realität verloren. Wir sind Menschen, die Natur hat uns ein Fell nicht gegeben. Wir leben in einem Gebiet, in dem wir im Winter heizen müssen. Dann müsste man uns das Wohnen eben hier verbieten. Wir müssten alle in die Sahara ziehen. Und zum Thema Verkehr. Seit Tag 1, ich betone, Tag 1 der russischen Intervention in die Ukraine, deren Vorgeschichte eindeutig beweist, dass sie gezielt über Jahrzehnte herbeigeführt wurde. Seit Tag 1
Fliegen über dem Friedensstudio, der kleinen Audiodatei an der Ostsee, Flugzeuge, Üben, Tiefflieger, alle startend vom Flughafen Rostock-Lage, Höllenlärm, noch einmal seit Tag 1 so viel zum Unerwarteten, alle überrascht habenden, etc. Was da in die Luft geblasen ist, stellt jede Heizung, jeden Autofahrer deutschlandweit in den Schatten. Für jeden Hörer, der mehr als 2 Wochen aufrecht geht, muss und wird das eine unmittelbare Beleidigung darstellen. Für mich ist es das. Genannt wird noch eine Pauline Schur vom Naturschutzbund NABU. All diesen irren Ideologen sei gesagt, selbst wenn wir das Klimaziel erreichen würden in Deutschland, würde es weltweit nichts, aber auch gar nichts bringen. Quelle: Verschwörungsideologie Globus. Eine Skurrilität unserer Zeit. Eine ehemalige Weinkönigin spricht im ukrainischen Parlament. Rennen mit Schlager Udo Jürgens, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, der Werchowna Rada sichert sie der Ukraine andauernde Solidarität Deutschlands zu. Wladyslaw Sankin berichtet für Russia Today gemeinsam mit Astrid Sigena. Sie bekam den ukrainischen Verdienstorden erster Klasse bereits im vergangenen November. Sie trägt ihn. Sie wird zitiert: Wir standen, wir stehen und wir werden weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen. Sie betont Gemeinsamkeiten mit der Ukraine. Deutschland habe erlebt, was Teilung bedeute. Keine Demokratie dürfe sich daran gewöhnen, dass ein Nachbarstaat ihr Existenzrecht bestreite. Also in meiner Erinnerung wurde das Existenzrecht des souveränen Staates DDR von der BRD jeden Tag bestritten, indem zum Beispiel die DDR-Staatsbürgerschaft nicht anerkannt wurde. Das übrigens war auch der Grund, warum DDR-Bürger nicht reisen konnten. Nicht Repression des SED-Regimes, wie sie faschistisch hetzen. Klöckner, 1945 wurde Deutschland vom Krieg befreit. Aha, nicht vom Faschismus? Gut, da stimme ich fast zu, für den westlichen Teil Deutschlands. Und jetzt auch durch viele Soldaten aus der Ukraine. Befreit vom Faschismus wurde Deutschland von der Roten Armee, in der auch ukrainische Einheiten kämpften. Das alles nicht mehr zu sehen, ist mir Geschichtsfälschung, die mir den äußersten denkbaren Rand des Rechtsextremismus zeigt. Den eigenen Rechtsextremismus auf eine rechte Partei wie die AfD zu projizieren, löst in mir Ekel aus, vor allem ob der Feigheit. Da nehmt die lächerliche 1 weg, liebe ARD, und macht ein anderes Symbol an die Seite und grüßt bei der Tagesschau jeden Abend mit Teil. Ehrlicher wäre es und würde vielleicht dem einen oder anderen die Augen öffnen. Ich lese noch geografischen Unsinn, wie Sicherheit Europas durch Ukraine zentraler Bestandteil der europäischen Sicherheitsordnung. Das größte europäische Land ist und bleibt Russland. Noch einmal Verschwörungsideologie Globus. Sie labert von Idee der Menschenwürde und universellen Menschenrechten. Unter anderem gerade umgesetzt beim Bombardement der Mädchenschule im Iran. Sie zählt russische Kriegsverbrechen auf, meint Deutschland würde das Leid nicht vergessen und endet mit Slava Ukraini, der Gruß der ukrainischen Bundesgenossen der Faschisten im Zweiten Weltkrieg, den man sehr wohl übersetzen kann mit Heil. Die Ukrainer wissen das auch. Die Klügeren werden wissen, dass auf dieser Basis kein Staat aufgebaut werden kann und dass Russland hier auch keine Interpretationsmöglichkeiten hat. Sehr gut kommentiert ein Wie schön ist der Mai. Er erinnert an die BRD, wo ganz im Gegensatz zur DDR der überwiegende Teil der Nazi-Kriegsverbrecher nicht nur keine strafrechtliche Verfolgung zu befürchten hatte, sondern auch in großer Schar wieder zu Amt und Würden kam. Im sich daraufhin entwickelten politischen Klima wurden wieder Kommunisten verfolgt, eingesperrt, gab es Berufsverbote, interessanterweise durch Willy Brandt, SPD.
Das ist richtig.
Zum Krieg mit Russland, eine offizielle Kriegserklärung braucht es nicht, die wird auch nicht kommen. Man verwendet Ukraine als Rambock. Russland, und hier stimme ich sehr zu, begünstigt das durch seine Kriegsführung der angezogenen Handbremse. Laut dem Kommentator ist Ukraine als Rambock was viel Besseres, als es ein NATO-Mitglied Ukraine wäre. Und so sind wir hineingeglitten in den Wahnsinn des 15. März 2026, einen Sonntag.
Und nun die weiteren Nachrichten.
In Österreich soll das Wolfsmonitoring ausgeweitet werden. Ruhig, Leo. Oh, dort ein Mainzelmann. Was? Gewählt wird in Graz ein neuer Gemeindesrat. Wäre am Sonntag Wahltag heute, würde die KPÖ eindeutig voranliegen. Quelle ORF.
Der marxistisch-leninistische.
Danke, beste Svetlana. Ingrid Thurnherr ist die vorläufige neue Chefin des ORF.
Austria First.
Österreichs Patriotenradio.
Nee, vom ORF. Weitere Angriffe erfolgten auf Golfstaaten. Bombardiert wurde die Insel Haag. Der größte Teil der Insel wäre total zerstört, erklärt Trump der NBC.
WNBC.
Und weiter, Zitat, wir werden vielleicht noch ein paar Mal zuschlagen. Nur so zum Spaß, liebe Klimaschützer. Nur am Rand. Australiens Innenminister Tony Burke erklärt, die iranischen Fußballnationalspielerinnen, die in Australien Asyl beantragt hatten, wollen nun zurück in ihre Heimat. Zelensky erklärt, Russland helfe dem Iran mit Kampfdrohnen. Die USA ziehen Regierungsmitarbeiter aus dem Oman ab. Westliche Medien erklären die Unzufriedenheit der US-Amerikaner mit dem Krieg gegen den Iran. Washington Post wird zitiert. Reuters berichtet, neue Umfragen zeigen, 49% der US-Amerikaner wären der Meinung, der Krieg im Iran habe überwiegend negative Auswirkungen auf ihre persönlichen Finanzen. Eine weitere Umfrage besagt, 64% der Befragten, jeder vierte Republikaner und 9 von 10 Demokraten geben an, das Weiße Haus habe keine klare Erklärung für die Ziele der US-Militärintervention gegeben. The Hill berichtet über eine Spaltung im Lager der US-amerikanischen Medien, die sich an Trumps MAGA-Bewegung orientieren. Gaza steht vor einer neuen Hungersnot. Eine Rakete schlägt auf den Hubschrauberlandeplatz der US-Botschaft in Bagdad, Irak, ein. Israel bereitet eine umfassende Bodenoffensive im Libanon vor. Meldet 400 Angriffswellen gegen den Iran in 2 Wochen. US-Präsident Trump hat andere Länder zur Entsendung von Kriegsschiffen zur Sicherung der Straße von Hormuz gedrängt. China treibt die Modernisierung voran, vorgestellt der neue 5-Jahres-Plan. Wichtig die Bedeutung der künstlichen Intelligenz. Ich ergänze sogenannte künstliche Intelligenz. Das Wirtschaftsportal Goldinvest schreibt, Washingtons Vorräte an seltenen Erden reichen noch für rund 2 Monate. Und wer hat? China. Zur vorteilhaften Zusammenarbeit für beide Seiten erklären sich China und die Niederlande. Alexander Lukaschenko erklärt, die konsequente Einhaltung der Verfassung Weißrusslands ermöglicht Belarus eine stabile Entwicklung. Es berichtet Belta. Die weißrussische Maria Kaleschnikova, die ARD nennt sie Bürgerrechtlerin und Freiheitskämpferin, nimmt den 2022 verliehenen Karlspreis in Aachen persönlich entgegen. Serbien kauft Überschallraketen aus China. Und in Finanzkrise ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Bosnien und Herzegowina. Die ARD lässt wissen, darunter stünde auch die Absicht bosnischer Serben, den Bestand des Gesamtstaates zu unterminieren. Ich will jetzt nicht tiefer gehen, aber auch da unten hat kein Krieg irgendetwas gelöst. Kanada fantasiert eine russische Provokation in der Arktis herbei und will jetzt dort aufrüsten. Auch hier immer an das Klima denken. Eine Explosion ereignete sich vor einer jüdischen Schule in Amsterdam und verstorben Jürgen Habermas. Philosoph und Soziologe, 96 Jahre wurde er alt. Er war Assistent von Adorno, also Antikommunist.
Wasser predigen und Wein trinken.
Danke Svetlana für deinen Nachruf. Im Osten Wolken und Regen, in den Bergen Schnee, von Westen sonniger. Montag Gewitter, dann wird es freundlicher. Zum kommenden Wochenende wieder wechselhaft.
Marcello, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.